Es gibt einige Paradoxe in unserem Leben. Und eine dieser Paradoxe heißt die Wahrheit über uns selbst. Die Frage ist tatsächlich, wie wir das schon gehört haben, wollen wir wirklich die Wahrheit über uns wissen? Und diese Wahrheit betrifft zuerst unseren Körper. Dann könnte man alle anderen Bereiche durchgehen. Unseren geistlichen Zustand, geistigen Zustand und so weiter und so fort. Das mit Spiegel kennen wir. Wir wollen nicht so zu anderen Menschen gehen, wie wir uns am Morgen nach dem Aufstehen im Spiegel sehen. Da kann man schon einiges machen. Und das wird von uns auch nicht verlangt, dass wir einfach so, wie wir aus dem Bett ausstehen, uns anderen Menschen zeigen. Manche tun es, aber es sei ihnen verziehen. Und ansonsten, das mit der Waage ist auch schon sehr interessant. Wie viel Luft lassen wir raus, bevor wir auf die Waage steigen? In dem irrigen Glauben, es wird weniger. Es bleibt so, wie es ist. Ja, Spiegel und Waage, Personenwaage, das sind schon die Hilfsmittel, die uns auch zur Verantwortung ziehen. Denn wir können auch einiges ablesen von diesen beiden Hilfsmitteln. Und das kann uns auch helfen, realistisch zu bleiben und zu sagen, okay, dann muss ich da vielleicht was machen, was unternehmen. Vielleicht lässt sich da was ändern. Ähnlich ist mit unserem geistlichen Leben als Christen. Wir haben ja auch einen Spiegel. Das ist der Christus, der Allherrscher, der Pantokrator. Dieses Bild liebe ich besonders. Es gibt viele solche Ikonen mit Christus Pantokrator. Auch in Hagia Sophia gibt es auch so ein Bild in Istanbul, in einer früheren christlichen Kathedrale, die später zu einem Museum, jetzt zu einer Moschee gemacht wurde. Christus Pantokrator. Auf Lateinisch gibt es einen Begriff Imitatio Christi. Imitation, eine Nachbildung, davon habt ihr bestimmt schon gehört. Die Nachfolge Christi. Und Thomas von Kempen, oder auf Lateinisch Thomas a Kempis, der hat ein Büchlein geschrieben unter diesem Titel. Wie können wir Christus Nachfolge? Wie können wir Jesus besser widerspiegeln? Wie können wir eine Art Kopie, eine Ikone bedeutet Kopie von Jesus sein? Möglichst beste. Wie können wir Christus ähnlicher werden? Die Bibel fordert uns dazu auf, lädt uns dazu ein und gibt uns auch Hilfsmittel. Wir Schritt für Schritt Jesus ähnlicher werden können. Das ist auch unser Ziel als Christen. Das ist das Ziel unserer Entwicklung, unserer Charakterentwicklung. Das ist auch einer der Ziele unserer Gemeindearbeit. Menschen zum Glauben zu führen, aber dann ihnen zu helfen, in der Jüngerschaft zu bleiben und uns darüber austauschen, uns gegenseitig helfen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir werden nie ein einheitliches Bild darstellen. Jeder ist irgendwo auf einer anderen Stufe, sage ich mal, diese Abbildung Christi, der Nachfolge. Ich möchte einen Bibeltext lesen und dazu stehen wir bitte auf. Epheser 4,15. Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Es ist dein Wort. Und wir bitten dich, dass du dieses Wort lebendig werden lässt heute an diesem Sonntag für jede und jeden von uns. Ich bitte dich, dass du deine Worte in meinen Mund legst und dass du mich und uns alle ansprichst durch deinen Heiligen Geist in der Kraft Christi. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Unser Thema lautet heute: Jesus ähnlicher werden. Zuerst, es gibt verschiedene Dimensionen der Wahrheit, die uns die Bibel darstellt. Ich zähle sie einfach kurz auf. Die Wahrheit im Allgemeinen, das ist Gottes Wort. Denn dein Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist als Person, das ist Jesus Christus. Und dann kommt es zu einer Zuspitzung, nämlich die Wahrheit in ihrer Kraft, wie sich diese Wahrheit in unserem Leben auswirkt. Wahrheit im Allgemeinen, da lesen wir zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 13. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seitdem ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Die Kraft des Wortes Gottes, das die Wahrheit ist, im eigenen Leben erfahren. Die Wahrheit, die uns durch Gottes Wort verändert. Ich würde das so sagen, verfeinert, veredelt durch Gottes Wort. Und Jesus Christus sagt von sich selbst, deshalb sprechen wir darüber, Jesus ähnlicher werden. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Jesus Christus selbst hat sich als Wahrheit definiert. Wer mir nachfolgt, der folgt der Wahrheit. Und die Wahrheit offenbart in unserem Leben, wer wir sind. Und gleichzeitig wird uns aufgezeigt, was wir werden, noch alles werden können. Die Wahrheit hat aber auch diese Kraft. Sie wird so zugespitzt bei uns. Da haben wir in der Bibel einige Begebenheiten, die beschreiben, wie das gehen kann und uns gleichzeitig aufzeigen, wie schwer das war, sogar für die Apostel und für die Jünger Jesu damals. Im Brief an die heutige, eine Gemeinde in Galatien, heute liegt das in der Türkei, schreibt der Apostel Paulus von einer Auseinandersetzung mit dem Apostel Petrus. Galater 2 können wir zu Hause nachlesen, die ersten 21 Verse. Petrus war dort, wo Paulus missioniert hat. Und Paulus hat überwiegend unter den sogenannten Heidenchristen missioniert, ihnen das Evangelium verkündigt. Sie waren keine Juden, sie hatten vom Alten Testament, von den alttestamentlichen Gesetzen gar keine Ahnung. Von allen Vorschriften, was die Feste angeht oder Essen und so weiter. Und so haben sie zusammen gegessen, Petrus auch. Und die saßen da alle, Heidenchristen, Paulus, Petrus. Auf einmal kamen Christen aus dem Kreis um Jakobus herum. Und Jakobus war der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und was machte Petrus? Auf einmal wird es ihm anders. Er steht schnell auf, geht weg von den Heidenchristen zu den Judenchristen und setzt sich an einen Tisch bei ihnen. Und das hat der Paulus aufmerksam beobachtet. Warum hat Petrus das gemacht? Er hat sich gefürchtet vor der Reaktion seinen Judenchristen, dass sie ihm das übel nehmen. Er ist zusammen mit den Heidenchristen. Und für einen Juden geht das gar nicht. Und Paulus reagiert drauf. Und er sagt ganz scharf zu Petrus und schreibt das im Galaterbrief: Als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, also Petrus und die aus dem Kreis des Jakobus, sagte ich vor allen anderen zu Petrus, also in aller Öffentlichkeit, hat ihm das so vor den Latz geklatscht. Wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du denn von diesen Nichtjuden, die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du selbst aufgegeben hast. Leider ist es nicht weiter beschrieben, wie der Petrus darauf reagiert hat. Hätte mich sehr interessiert. Aber er musste ganz blöd aus der Wäsche herausgeguckt haben. Paulus konfrontiert ihn mit der Wahrheit hier, weil er in der Öffentlichkeit, der Petrus, die Unwahrheit gelebt hat. Sicher ist, es hat Petrus nicht gefallen. Und wir wissen, dass Petrus sich auch geändert hat. Es hat bei ihm Auswirkungen gehabt. Petrus hat diese Konfrontation gebraucht, diese öffentliche Ermahnung. Sein Charakter hat das gebraucht, seine weitere Entwicklung, um Jesus ähnlicher zu werden. Und Petrus hatte die Tendenz, bei Druck immer nachzugeben, und er brauchte oft harte Worte der Wahrheit, auch von Jesus selbst, als er noch lebte, um selbst wahrhaftig zu bleiben und in seinem Charakter zu reifen. Das wusste Jesus von Petrus. Deshalb hat er zu ihm gesagt, weide meine Schafe. Er wusste, der Mann kann sich verändern. Er braucht nur die Wahrheit. Und diese Wahrheit, mit der Petrus konfrontiert wurde, trägt in sich die Kraft der Befreiung. Befreiung von Lüge, Befreiung von Selbsttäuschung. Allerdings, bevor die Wahrheit einen Menschen frei macht, mich oder dich, wirkt sie oft sehr schmerzhaft. Es tut weh. Und ich hätte hunderte von Beispielen erzählen können, wie weh es mir getan hat, zuerst, als jemand mir die Wahrheit gesagt hat über irgendwas, was mit mir zusammenhängt. Und wie ich mich vielleicht bloßgestellt fühlte, hinterfragt und so weiter. Die Wahrheit kann wehtun. Gottes Wort ist die Wahrheit, Jesus Christus ist die Wahrheit in Person und die Kraft der Wahrheit findet immer eine persönliche Zuspitzung. Erst dann wird diese Wahrheit konkret in unserem christlichen Leben. Die Bibel lädt uns also dazu ein, die Wahrheit zu leben, um zu Christus hin zu wachsen. Noch einmal, lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Paulus lehrt das Volk Gottes immer wieder über die Wahrheit. Mehr als 100-mal verwendete er in seinen Schriften das Wort Wahrheit oder Wahrhaftigkeit. Immer wieder. Paulus ist davon überzeugt, dass die Wahrheit uns hilft. Nichts als die Wahrheit. Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen, ihn zu imitieren. Er fordert also die Christen unmissverständlich auf, diese Wahrheit zu leben. Er sagt ungefähr so, trefft bitte immer wieder eine verbindliche Vereinbarung, dass ihr die Wahrheit leben wollt. Dass ihr in Liebe die Wahrheit euch gegenseitig sagt und dass ihr die Wahrheit auch annehmt. Nur so könnt ihr wachsen. Wahrheit ist eine unverborgene Wirklichkeit. Wenn wir auf Griechisch dieses Wort Wahrheit lesen, da heißt es dort Aletheia. Übersetzt heißt das unverborgen, offenbar, offensichtlich. Man kann auch übersetzen nicht diskutabel. Darüber wird nicht diskutiert, wenn es die Wahrheit ist. Auf der persönlichen Ebene angewandt bezieht sich also die Wahrheit auf unsere persönlichen, verborgenen Motive, warum wir etwas tun oder lassen, warum wir etwas sagen oder vielleicht uns verkneifen, das zu sagen. In Wahrheit bleibt alles offen, alles wird aufgedeckt und offensichtlich über Gott, über uns selbst in der Wahrheit. Paulus war ein Menschen kenne. Und er wusste auch, wie wir uns als Menschen, auch als Christen, persönlich, also wir selbst, oder gegenseitig betrügen können. Wir können uns was vormachen. Wir nennen das vielleicht nicht Lüge, Aber wir schiffen alles um, um nicht darüber zu sprechen vielleicht. Paulus wusste das. Darum legt alle Falschheit, kann man auch übersetzen, Lüge ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wir kommen noch dazu, was es bedeutet, die Wahrheit zu sagen und wie man die Wahrheit sagt. Aber zuerst heißt es, Wahrheit ist eine unverborgene Wirklichkeit. Gott will also, dass wir Wahrheit sagen. Die Frage ist, wo soll ich die Wahrheit sagen? Gibt es da bestimmte Stellen, zum Beispiel im Gottesdienst? Nein, das sagt Gott nicht, dass es nur einen Ort gibt, sondern wir sollen das sagen in der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft, dort, wo wir leben. Und merken wir sofort, es ist manchmal sehr schwierig, die Wahrheit zu sagen. Warum sollen wir das tun? Weil es ein Grundwert ist, dass wir über die Wahrheit sprechen. Und bei uns Christen, und da sind wir als Christen angesprochen, weil wir zusammengehören und Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind ihre Glieder. Und wenn Gemeinde Jesu in Wahrheit lebt, dann wird sie als ganze Gemeinde Jesus auch ähnlicher. Und das ist doch unser Ziel. Wir als Gemeinde imitieren Christus. Wir wollen seine Eigenschaften auch nachbilden. Das, was er selbst gelebt hat, und wir versuchen uns danach zu richten. Und in einer Gemeinde, in der alle versuchen, die Wahrheit zu leben, nimmt die Gegenwart Christi beständig zu. Und ich verrate euch kein Geheimnis. Wir haben da Probleme. Immer wieder. Jeder von uns. Und deshalb diese Erinnerung. Die Gemeinde kann ein Ort sein wie ein Spiegel oder wie eine Waage, auf die wir steigen, und um über uns die Wahrheit zu erfahren. Und jeder von uns braucht ein paar Menschen, die uns die Wahrheit über unser Herz, über unsere Seele, über unsere Worte, vielleicht über unser Äußeres sagen. Menschen, die uns unser Verhalten zurückspiegeln. Manches ist uns überhaupt nicht bewusst. Wir gewöhnen uns an Dinge, an eine Redensart, an eine Art von Verhalten und denken uns nichts dabei. Wir können sogar als Gemeinde eine Art Betriebsblindheit entwickeln. Und Menschen, die von außen kommen als Besucher, die merken das. Das fällt auf. Und es ist manchmal ernüchternd zu hören, wenn sie uns etwas widerspiegeln, wie wir sind. Oder wie sie das empfunden haben. Wir brauchen uns einander. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Wir brauchen jemanden, der uns an unsere Sehnsüchte, an unsere Ideale, an unsere Werte immer wieder erinnert. Und vielleicht sogar warnt, wenn er merkt, wir sind auf einem Holzweg. Da haben wir die falsche Richtung vielleicht eingeschlagen. Wir brauchen jemanden, der uns dabei hilft, unsere Motive zu hinterfragen. Warum hast du das gemacht? Was war deine Absicht dabei? Ich habe das so empfunden. Und die uns auch helfen, unser Gewissen zu prüfen, zu schärfen. Wir brauchen jemanden, der bei uns so eine Art geistlichen Eingriff vornimmt, wenn unser Herz zu hart wird. Dass es weicher wird mit Gottes Hilfe. Und dass unsere Lebensvision auf einmal an Schärfe gewinnt. Brauchen ein paar Menschen einfach in unserem Umfeld, die geradezu Fachleute darin sind, uns die Wahrheit zu sagen. Denn wir besitzen nahezu grenzenlose Begabung, das zu rechtfertigen, was wir sagen und was wir tun. Christliche Mangelware ist liebevolle Wahrheitssage. Also ich möchte das hier gleich vorausschicken. Wir haben schon in christlichen Gemeinden Leute, die einem wirklich die Wahrheit sagen. Und wenn er nicht gestorben ist, hat sich bis heute davon nicht erholt. Das ist damit hier nicht gemeint. Ja, denn man kann die Wahrheit so oder so sagen. Bonhoeffer mahnt an dieser Stelle, wer selbst in Empfindlichkeit und Eitelkeit das ernste brüderliche Wort ablehnt, der kann auch dem anderen nicht in Demut die Wahrheit sagen, weil er die Ablehnung fürchtet und sich dadurch wieder selbst verletzt fühlt. Der Empfindliche wird immer zum Schmeichler und damit rasch zum Verachter und Verleumder seines Bruders. Man kann auch hier schreiben, seine Schwester. Wir merken, auf was für einen empfindlichen Terrain wir uns hier bewegen. Wie alles hier so zusammenhängt. Wir brauchen Menschen, die die Wahrheit liebevoll aussprechen und uns dadurch helfen, die Realität anzunehmen oder wahrzunehmen. Und wir brauchen Menschen, die für uns eine Art Anker sind. Dass wir immer wieder zu jemandem gehen und fragen, wie war das? Wie hast du das empfunden? Oder ich habe diese Empfindung oder das erlebt. Was meinst du? Denn solche Geschwister im Glauben halten uns dazu an, unseren Zielen, unseren Werten, unseren Verpflichtungen und Idealen nachzukommen. Noch einmal Epheserbrief nach Luther-Übersetzung: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Zu Christus hin wachsen. Wachstumsprozess. Das bedeutet, kein Mensch wird durch seine Bekehrung zu einer Kopie von Jesus, zu einer Ikone von ihm. Es ist ein Wachstumsprozess, das erst in dem Moment endet, wenn wir unsere Augen für immer zumachen. Ein Wachstumsprozess. Um die Wahrheit in Liebe zu verstehen und einzusetzen, muss man auch zwei grundlegende Überzeugungen haben und teilen. Erstens, es ist absolut notwendig zu glauben, dass es wichtiger ist, die Wahrheit zu sagen, als Frieden zu bewahren. Frieden ist sehr wertvoll. Wir werden öfter ermahnt und ermutigt in der Bibel, dass wir Frieden miteinander haben. Aber es reicht nicht, dass wir den Frieden nur dadurch haben, weil wir uns keine Wahrheit sagen. Es wird schön über alles geschwiegen. Das kennt ihr vielleicht, das ist so in den Familien auch. Ja, ich kann das aus meiner eigenen Familie bezeugen, dass da meine Onkel und Tanten und zum Teil Geschwister jahrelang sich ausgeschwiegen haben, um nur nicht über eine bestimmte Sache zu sprechen, die da zwischen ihnen lag. Ist leider oft so. Dass in dieser Gefahr stehen wir auch als Christen. Und das Zweite hier, zu erkennen, dass das Wohlergehen des anderen wichtiger ist als das gegenwärtige Wohlbefinden in der Beziehung. Hauptsache, wir gehen uns nicht an die Gurgel. Na gut, das ist schon viel. Aber ob das Idealbild ist eine Beziehung, ob das familiär ist oder gemeintlich, ist eine andere Frage. Um die Wahrheit zu praktizieren, muss ich die Entscheidung treffen, dass zumindest eine Person meines Vertrauens, vielleicht mein geistlicher Freund, in mein Leben hinaussprechen darf, hineinsprechen darf. Dass ich ihm sage, du, ich erwarte das von dir, mach das bitte, auch wenn mich das ärgert. Zuerst zumindest, im ersten Moment. Solch eine Person kann zu einer Art geistlicher Rechtsanwalt werden wie uns und uns helfen, dort, wo unser Herz uns vielleicht anklagt, mit uns zu reden. Ein geistlicher Staatsanwalt, der mir wie ein Prophet die Wahrheit sagt. Kennt ihr vielleicht die Geschichte vom König David? Und zwar dort ging es darum, dass der König David einen Mann in den Krieg geschickt hat, damit er seine Frau sich nehmen kann, sage ich mal so. Und der Prophet Nathan hat es erfahren und dann erzählte ihm ein wunderbares Gleichnis von einem Schäfchen, einem armen Mann, der hätte ein Schäfchen und ja, und war so glücklich mit ihm. Und ein anderer, der viel davon hatte und reich war, Besuch bekam und ließ das einzige Schäfchen da schlachten, für sein Essen, für seine Gäste. Und König David hat sich sowas von aufgeregt. Wer war das, ja? Ich würde ihn gleich umbringen vielleicht, ja? Und was sagte der Prophet Nathan? Du bist der Mann. Und dann sind ihm alle Gesichtszüge entglitten. Dann hat er verstanden, worum es ging. Ja, darum geht es, dass wir jemanden haben, der uns sagt, du bist die Frau, du bist der Mann. Um dich geht es hier. Wir brauchen Menschen, die liebevoll die Wahrheit in unser Leben hineinsprechen. Wie kann man das anders formulieren? Wir brauchen geistliche Mentoren. Und wenn wir in der Gemeinde damit das so versuchen, dass wir den Täuflingen einen Taufbegleiter geben, dann könnte das eine Möglichkeit sein. Das funktioniert aber auch nicht immer. Denn ein Taufkandidat bekommt so jemanden zugeteilt. Und das passt manchmal gar nicht. Es ist viel besser, wenn jemand selbst sich jemanden so aussucht. Ja, aber der Versuch ist es wert. Es bedarf einer Person, die dich oder mich wachrüttelt und zu mir sagt zum Beispiel, hör mal, Janusz, Gott hat einen viel besseren Weg für dich. Warum klammerst du dich an diese einen Möglichkeit? Wir brauchen jemanden, der uns lieb hat und sagt, du, ich kann nicht mehr zusehen, wie du dich selbst, deine Familie, deine Ehe kaputt machst. Weil ich dich so gerne habe, sage ich dir die Wahrheit. Oder ich liebe dich so sehr, dass ich nicht zusehen kann, wie du dich zum Tode arbeitest. Da braucht man schon viel Mut. Und muss man schon wissen, dass der eine mich vielleicht nicht, nicht beleidigt wird dadurch, sondern er erwartet das von mir. Oder ich habe dich so gerne, dass ich nicht glücklich sein kann, dir dabei zuzuschauen, wie du deinen Körper ruinierst. Durch die Art und Weise, wie du falsche Dinge isst, dich überhaupt nicht bewegst, zu viel trinkst oder zu viel rauchst. Auch das einem zu sagen, in Liebe, ist eine wichtige Aufgabe. Wer von uns traut sich, sowas zu sagen? In Liebe. Vielleicht hat jemand von euch das erfahren. Ich habe das schon einige Male erfahren, in verschiedenen anderen Kontexten, nicht in dem letzten hier. Das ist schön, wenn so jemand kommt und sagt, ich habe dich so gerne, dass ich dich vor folgenden Sache warnen muss. Ich hätte schlaflose Nächte, wenn ich dir das nicht gesagt hätte. Ich liebe dich so sehr, dass ich dir sagen muss, dass du nicht länger in dieser Firma arbeiten darfst. Das macht dich total kaputt, das zerstört dich, guck dich nach einer anderen Arbeit um. Eine Hilfe. Und manchmal, wenn wir nicht so angeschubst werden, verändern wir gar nichts. Und da brauchen wir jemanden, der uns die Wahrheit sagt. Das sind nur einige Beispiele, wie man das so sagen kann. Wann, das ist die Frage, am heutigen Sonntag, wann hat dir jemand in den letzten, sage ich mal, 2, 3 Jahren die Wahrheit in Liebe gesagt? Und? Habe ich das angenommen? Hat das in mir was bewirkt? Habe ich meine Art und Weise verändert in diesem bestimmten Punkt? Da könnte natürlich an dieser Stelle jemand den Einspruch erheben und sagen, ja, ich weiß, da gibt es auch unreife Menschen und die nehmen sich die Freiheit und sagen wie ein Prophet irgendwelche Dinge und manchmal ganz merkwürdige Wahrheiten geben sie von sich, ungebeten. Auch das gibt's, möchte ich sagen. Das ist manchmal schwierig. Es gibt Leute, die sich zu einem Gewissen einer ganzen Gemeinde machen, weil sie ihre Einsichten in bestimmte Richtung haben. Da hätte ich auch einige Beispiele parat, aber das würde zu lange dauern. Die Frage ist, hast du jemanden, der dir die Wahrheit sagen darf? Habe ich jemanden? Angenommen, ich habe es nicht. Angenommen, ich habe niemanden. Wünschst du dir jemanden? Hättest du jemanden, der das tut? dann sollen wir dafür beten, dass Gott uns die Augen aufmacht und die Klarheit schenkt. Ja, die rufe ich an. Das muss nicht unbedingt jemand aus der Gemeinde sein. Das kann auch jemand sein, der woanders wohnt. Ich habe in meinem Leben Leute gehabt, mit denen habe ich ein paar Mal im Jahr telefoniert, länger. Ich kenne welche, die sind extra einmal im Jahr mit jemandem zu einer Art Wanderfreizeit gefahren, der ihr Mentor war. Und die haben in diesen 2-3 Tagen alles besprochen, was so dran war. Ansonsten haben wir sie zwischendurch telefoniert. Das geht auch. Gott will, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und Gott möchte, dass wir auch über diese Schwelle des Schmerzens und des Bloßstellens, wie wir das manchmal empfinden, drüber gehen. Aber eins sagt die Bibel auch. Jede Lüge wird eines Tages offenbart werden. Und wisst ihr was? Spätestens, wenn wir einmal vor Gott stehen, wird alles, was in unserem Leben als Lüge oder Unwahrheit verborgen war, sichtbar werden, offenbar werden. Noch ein Wort Gottes hier. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und es sagt uns auch die Wahrheit. Warum sagt das Gottes Wort? Weil Gott uns liebt. Deshalb haben wir sein Wort. Er sagt uns die Wahrheit in Liebe. Und sollte jemand noch Zweifel dran haben, ob er uns wirklich liebt, dann brauchen wir nur an Jesus Christus zu denken, was er für uns alles getan hat. Gott sagt uns die Wahrheit in Liebe. Und er zeigt uns auch immer wieder den Weg zum Neuanfang. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist auch ein wunderbares Wort. Wir können immer wieder neu anfangen. Wir können Fehler machen. Wir können sündigen, also das können wir sowieso, aber es passiert einfach. Aber wir können immer zurück, weil Gott da wartet. Er will uns vergeben und uns reinigen. Er möchte, dass wir wieder reinen Tisch machen, Neustart in Wahrheit. Und diese Perspektive ist einmalig. Das gibt in der Welt manchmal überhaupt nicht. Dann ist man einmal durch. Und die Aussage, der ist bei mir unten durch, die ist eigentlich ein Unwort für einen Christen. Ich weiß, wie uns andere Menschen auf den Keks gehen können. Ich weiß, wie wir beleidigt werden können, wie wir enttäuscht werden. Und trotzdem, nicht zu sagen, mit dem will ich gar nichts mehr zu tun haben, ist nicht gut, nicht in Ordnung. Es ist nicht kompatibel und es passt nicht zu dieser Bemühung, Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir sitzen da alle in einem Boot. Es gibt verschiedene Dimensionen der Wahrheit, die Bibel, Jesus Christus, und dass die Wahrheit in unserem Leben einen festen Platz einnimmt. Und wenn wir in der Wahrheit leben, werden wir zu Jesus Christus hin wachsen. Und jeder von uns benötigt geistliche Mentoren. Jesus Christus ist die Wahrheit in Person. Er ist für unsere Unwahrheiten und Sünden gestorben. Und er sagt, wenn du die Wahrheit über dich selbst annimmst, dann vergebe ich dir in Wahrheit deine Sünden, dann kannst du neu anfangen. Dann mach dich meine Wahrheit frei. Und wenn wir darauf antworten können, ja Herr, das will ich, dann ist es wunderbar. Ja Herr, das will ich. Amen. Ich möchte beten und im Anschluss dran hören wir auf das Lied Christus hält mich fest. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Denn dadurch haben wir die Wahrheit. Wir können zur Wahrheit durchdringen. Aber nur du kannst uns frei machen. Nur du kannst uns die Augen aufmachen. Und dafür ist nie zu spät. Deshalb bitten wir dich, dass du uns dabei segnest und uns hilfst. Und gerade dort, wo in vielen christlichen Gemeinden es eine Mangelware ist, nämlich, dass es geistliche Mentoren, wie man früher sagte, Mütter und Väter im Glauben gibt, bitten wir dich darum, dass wir in dieser Hinsicht eine Veränderung erleben, dass du Berufungen aussprichst, dass du die Bereitschaft schenkst, sich gegenseitig in Liebe und Wahrheit zu begleiten. Herr, bitte hilf uns dabei und fange bitte dabei bei mir an. In Jesu Namen. Amen.